Früher war es ganz normal, dass die Angehörigen die Verstorbenen selbst versorgt haben. Mittlerweile ist das nicht mehr so normal. Die Menschen haben das verlernt, die wissen das gar nicht mehr, die haben Angst davor. Und wir freuen uns über jeden, der das selber machen möchte. Wir unterstützen die Menschen dabei, wir bieten das an, dass die Verstorbenen zu uns kommen können und dass wir mit denen gemeinsam die Verstorbenen waschen, anziehen, zurechtmachen. Und jeder Mensch, der sich traut, das muss man dazu sagen, das ist natürlich erstmal eine Hürde, sich damit auseinanderzusetzen. Jeder, der sich traut, geht mit einem ganz anderen Gefühl wieder zurück ins Leben. Der kann nämlich zu Recht sagen, ich habe den Tod gesehen, ich habe den Tod berührt. Und ich weiß, früher oder später werde ich auch dort liegen, aber so weit ist es noch nicht. Und bis dahin werde ich jeden Tag genießen.
Hallo und herzlich willkommen bei Lebenswert, das Jetzt versichern. Mein Name ist Shilou Köhnke und ich bin Host in diesem Podcast. Ich freue mich, gemeinsam mit meinen Gästen Themen aus der Gesellschaft aufzugreifen, die direkten Einfluss auf unser Leben und die Lebensqualität haben. Wir sprechen über Fragen rund um mögliche Lebensrisiken, den Lebenswandel an sich, aber auch ganz persönliche Lebensgeschichten. Und darüber, uns das Jetzt bewusst zu machen. Das Jetzt, also genau diesen Moment, in dem sich alles gut und richtig anfühlt. Viel Spaß beim Zuhören. Heute geht es uns bei Lebenswert um ein Thema, mit dem wir uns von Berufswegen beschäftigen. Es geht uns nämlich um das Thema Tod und Sterben. Und als Versicherer für Lebensrisiken bieten wir natürlich die finanzielle Absicherung des Todesrisikos. Aber darüber hinaus glauben wir, dass es viele weitere Aspekte im Umfeld des Themas Tod gibt, die es sich lohnt zu besprechen und über die man rechtzeitig auch ruhig nachdenken sollte. Und wir wollen dieses Thema gerne oder dieses Gespräch gerne als Impuls auch verstanden wissen, damit Menschen sich diesem Thema nähern können, möglichst auf eine ungezwungene Art und Weise. Und ich freue mich sehr, dass wir dafür heute genau den richtigen Gast und Gesprächspartner hier bei uns im Gespräch haben, im Podcast haben. Und ich sage herzlich willkommen, Sven Friedrich Cordes. Schön, dass Sie heute hier sind. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo.
Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, wir starten direkt rein. Sie sind von Berufswegen Bestattungsfachwirt, gelernter Bestattungsfachwirt und führen jetzt in der dritten Generation mittlerweile den Familienbetrieb Cordes Bestattungen hier in Hannover. Jetzt habe ich natürlich gleich am Anfang die Frage, die mich interessiert. Was ist es, was Sie beim Thema Tod und Sterben besonders interessiert? Und wie ist es gekommen, dass Sie in den elterlichen Betrieb eingestiegen sind? Ist das etwas, was schon von klein auf quasi feststand für Sie? Ja, den Betrieb übernehme ich mal. Oder ist das im Laufe der Jahre entstanden mit dem vielleicht zunehmenden Interesse für das ganze Thema Tod und auch der unkonventionellen Herangehensweise, die Sie dazu haben?
Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Das war ein Prozess. Das war auf gar keinen Fall von vornherein so bestimmt. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Ich wollte Fotojournalismus studieren. Ich habe damals eine Fotoreportage im Krematorium auch gemacht, weil es mich interessiert hat. Aber so Bestattungsunternehmen weiterführen, habe ich eigentlich nicht für möglich gehalten. Trotzdem, ich bin mit dem Tod aufgewachsen. Für mich war das von Anfang an ganz normal. Damals war das Büro auch in unserem Wohnhaus mit drin. Mhm. Und als Kind wurde mir dann immer gesagt, ja, jetzt nicht so laut spielen, hier kommen Trauernde. Und war durchaus mit dabei, wenn die Särge dann zusammengebaut worden sind, hab mir dann ein Bild machen können, hab früh auch mal mit ausgeholfen bei Trauerfeiern, hab mit 16, glaube ich, meinen ersten Verstorbenen gesehen, wo ich einfach eingeladen wurde, mal mitzukommen und hab halt dann ein Praktikum bei einem großen Bestattungsunternehmen in Hamburg gemacht, die im Monat mehr Sterbefälle hatten als wir, als kleines Familienunternehmen im ganzen Jahr. Und das fand ich unglaublich spannend, sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Im Positiven fand ich spannend, wie groß, wie professionell man so ein Business, sag ich jetzt ganz bewusst, aufziehen kann. Und im Negativen hat es mich unglaublich schockiert, abgestoßen, wie unpersönlich das Ganze dann doch war. Also ökonomisch macht es Sinn, dort arbeitsteilig vorzugehen. Die hatten drei Abteilungen. Einmal die Beratung, Innendienst, dann den Friedhofsdienst, ist alles abgedeckt, wo alles abgedeckt wurde, was mit Vor- und Nachbereitung von Trauerfeiern auf Friedhöfen zu tun hatte. Und dann die Arbeit mit den Verstorbenen, die Abholung der Verstorbenen, hygienische Versorgung der Verstorbenen. Ich konnte in alle drei Abteilungen reinschnuppern. Das Problem war, diese Abteilungen haben nicht wirklich miteinander kommuniziert. Da gab es kein Verständnis. Die haben gegeneinander gearbeitet. Mhm. Die Damen aus der Beratung haben gesagt, ohne uns würde hier gar nichts laufen. Und im Friedhofsdienst ist es regelmäßig passiert, dass wir auf Trauerfeiern eingeteilt waren, dass wir gar nicht wussten, wer überhaupt unsere Auftraggeber, unsere Angehörigen sind. Da mussten wir uns rantasten, mussten so fragen, Entschuldigung, sind Sie hier der Ehemann, die Ehefrau von dem Verstorbenen? Mhm. Was unglaublich unangenehm war. Mhm. Und ja, dadurch ist in mir der Entschluss gewachsen, das anders zu machen.
Ja, das ist verständlich. Das ist natürlich beim Familienbetrieb ganz anders und sie bieten alles aus einer Hand an. Jetzt verbinden viele Menschen ja wahrscheinlich den Beruf des Bestatters eher mit traurigen oder bedrückenden Gedanken oder zumindest mit zwiegespaltenen Gefühlen. Aber was würden Sie vielleicht im Gegensatz sogar dazu sagen? Ist es nicht vielmehr so, dass man als Bestatter ein Menschenfreund sein muss?
Oh ja, definitiv ein Menschenfreund und ein Lebensfreund natürlich. Also wenn ich mit Freunden spreche, die sagen, wie kannst du das? Wie kannst du den ganzen Tag mit so viel Tod und Trauer und traurigen Menschen klarkommen? Das muss einen doch depressiv machen. Mhm. Für mich ist es genau das Gegenteil. Ich weiß, uns allen steht der Tod bevor. Der eine stirbt früher, der andere stirbt später. Und gerade dadurch, dass ich jeden Tag damit konfrontiert werde, genieße ich jeden Tag umso mehr.
Ja, genau. Das ist natürlich auch Ziel dieses Gespräches, die Berührungsangst abzubauen, die Menschen vielleicht mit diesem Thema verbinden. Es ist vielfach ein tabuisiertes Thema. Es liegt uns natürlich beiden gemeinsam am Herzen, da Aufklärung zu schaffen. Und vielleicht schauen wir mal auf die Historie der Bestattungskultur, wie das ganze Thema entstanden ist. Und wir wissen natürlich heute, wenn wir auf das alte Ägypten beispielsweise schauen, dass schon damals, mehr als 2000 Jahre vor Christi, die Menschen Grabesstätten für ihre Angehörigen errichtet haben in Form von Pyramiden. Wie ist es denn hier in Deutschland überhaupt zustande gekommen? Also können Sie was zur Bestattungskultur in Deutschland sagen und vielleicht auch gerne zur Entwicklung des Bestatterberufes?
Also traditionell war die Bestattung in der Hand von Familien in Deutschland. Mhm. Später haben das dann Kirchen übernommen, Kirchengemeinden. Es gab auch oder es gibt immer noch Bestattungsbruderschaften, gibt es heute noch, die sich dann um ihre Mitglieder kümmern, die für ihre Mitglieder die Bestattung organisieren. Mhm. Und früher war es halt so, jemand ist verstorben und man hat zunächst dem Pastor oder dem Pfarrer Bescheid gesagt. Der hat eine Aussegnung gemacht, der hat die kirchliche Trauerfeier vorbereitet und hat sich nebenbei um die weltlichen Themen einer Bestattung gekümmert. Da wurde dem Tischler Bescheid gesagt, hier, mach mal einen Sarg. Da wurde dem Fuhrmann Bescheid gesagt, bring den Sarg mal zum Sterbehaus. Mhm. Und der Verstorbene blieb dann die ganze Zeit im Sterbehaus, im Sterbebett auch. Dort hat man Totenwache gehalten, dort hat man sich verabschiedet. Da ist die Familie zusammengekommen, da sind die Nachbarn zusammengekommen, haben sich dort in aller Ruhe verabschiedet. Und das war eine schöne Art, sich zu verabschieden. Denn damals hatte der Tod wirklich noch seinen Platz inmitten von der Gesellschaft. Dann in den 1870ern fing das dann irgendwann an mit dem Hygienediskurs, wo dann gesagt wurde, zu Recht auch, keine Frage, Leute, ihr könnt eure Verstorbenen nicht im Sommer bei 30 Grad 3, 4, 5, 6, 7 Tage zu Hause lassen. Das ist nicht gesund. Dann wurde halt beschlossen, dass die Verstorbenen in Verstorbenenhallen überführt werden müssen. So, und das ist der Anfang von diesem langen Entfremdungsprozess. Dann um 1890 herum tauchten in Deutschland die ersten Bestattungsunternehmen auf, die das Ganze professionell betrieben haben. Die haben gesagt, liebe Angehörige, ihr müsst euch um nichts kümmern. Wir machen das alles für euch. Ihr könnt euch aufs Trauern konzentrieren. Und das war halt der zweite große Fehler. Aber am Ende ist das für die Angehörigen ein unangenehmes Thema. Die haben es halt immer weiter von sich weggeschoben, weil sie wussten, da war ja ein Helfer, der hat das ja alles für sie gemacht. Genau, die waren gar nicht mehr involviert. Und am Ende hatte diese Bestattung einen wahren Charakter angenommen, anstelle des vorhergehenden Ritualcharakters. Kurzum gesagt, diese Rituale sind hohl geworden. Da kam dann der Bestatter, hatte seine Preisliste, hat gesagt, hier, wir haben das Bestattungspaket Berlin, Bestattungspaket Karlsruhe oder Bestattungspaket Köln. Welches möchten Sie denn davon haben? Mhm. Und eine Mitwirkung wie früher war ja gar nicht mehr vorgesehen. Ja. Also das hat's bequemer gemacht für die Angehörigen. Aber am Ende ist die Seele der Bestattung auf der Strecke geblieben.
Mhm. Verstehe. Es war nicht mehr so ein natürlicher Bestandteil vielleicht im Leben, wie es vorher war.
Genau. Mhm.
Jetzt haben Sie gesagt, die Kirchen haben da eine maßgebliche Rolle gespielt am Anfang auch. Zum Thema Friedhofszwang. Die Frage, das ist ja auch eine Tradition in Deutschland zumindest. Es gibt diesen sogenannten Friedhofszwang. Was bedeutet das? Verstorbene nur in dafür vorgesehenen Ruheplätzen bestattet werden dürfen. Können Sie was dazu sagen, wie sich das Ganze entwickelt hat? Sie haben gerade schon auf das Thema Hygiene abgestellt. Warum gibt es diese Regelung nach wie vor? Ist sie nicht mittlerweile veraltet?
Beim Friedhofszwang möchte ich zunächst mal klarstellen, dass wir sicherlich über den Friedhofszwang für Urnen sprechen, oder?
Ich dachte auch tatsächlich Erdbestattungen, an Erdbestattungen und Urnenbestattungen.
Ja, bei Erdbestattungen ist es eigentlich seit jeher klar, dass eine Erdbestattung auf einem Friedhof oder innerhalb einer Kirche stattfinden muss. Da ist ehrlich gesagt noch kaum jemand, in Deutschland zumindest, groß drauf gekommen, dort zu sagen, ich möchte meinen Opa im Sarg in meinem eigenen Garten bestatten. Und eigentlich, wenn wir in der heutigen Zeit über den Friedhofszwang sprechen, geht es zumeist um Friedhofszwang für Urnen. Mhm. Und dieser Friedhofszwang für Urnen, den gibt es seit dem Reichsfeuerbestattungsgesetz aus den 1930er Jahren, mit dem man die Feuerbestattung der Erdbestattung rechtlich gleichstellen wollte. Das hat man eigentlich war das eine positive Intention dahinter. Nur wenn ich mir jetzt den Friedhofszwang anschaue, wirkt es halt aus der Zeit gefallen. Mhm. Denn ich habe ganz, ganz viele Restriktionen, muss mich zum Beispiel darum kümmern, dass die Urne innerhalb von 4 Wochen auch beigesetzt wird. So steht es in den Bestattungsgesetzen. Muss mich darum kümmern, dass die Urne auf einem Friedhof beigesetzt wird. Es wird halt argumentiert mit Totenruhe, es wird argumentiert mit Pietät, aber es sind halt zugleich auch Gesundheitsämter involviert. Wenn ich eine Urne zum Beispiel umbetten möchte, nach 10 Jahren, muss ich das Gesundheitsamt anrufen. Das ist meiner Meinung nach absoluter Quatsch. Mhm. Denn von so einer Urne geht ja keine gesundheitliche Gefahr aus. Außerdem kann man meiner Meinung nach auch drüber streiten, ob das überhaupt noch ein Verstorbener ist. Ich bin der Meinung, nach einer Feuerbestattung liegt ja eben gerade kein unversehrter Körper vor. Es ist ja eine stark komprimierte Form des Verstorbenen, sage ich mal. Mhm. Ich persönlich habe damit absolut gar kein Problem. Ich würde es befürworten, wenn der Friedhofszwang wegfiele.
Jetzt sind wir schon mitten beim Thema Bestattungsarten, weil Sie haben jetzt über die Unbestattung auch gesprochen. Jetzt interessiert mich, ich bekomme mal so mit, dass der Trend weggeht von dem Thema Erdbestattung und hin zum Thema Urnenbestattung oder eben auch naturnahe Bestattungen im Friedwald oder so weiter. Dann gibt es noch die Seebestattung, wobei da auch natürlich eine Urnenbestattung da vorhergeht. Welche Bestattungsarten gibt es und welche werden bei Ihnen vielleicht auch verstärkt nachgefragt?
Ja, also prinzipiell kann man halt unterscheiden, die Erdbestattung und die Feuerbestattung, das sind die beiden Hauptarten. Und früher haben die Krankenkassen in Deutschland ja noch ein sogenanntes Sterbegeld gezahlt. Das war 1989, waren das noch 4.800 D-Mark, wurde immer weiter zurückgefahren. 2004, 2005
hat das aufgehört,
waren es zuletzt 525 Euro noch, wurde komplett auf null runtergefahren. Mhm. Und wenn man sich mal die Statistiken anschaut, das ist unglaublich spannend, in dem Moment, wo das Sterbegeld auf null runtergefahren wurde, ist die Feuerbestattung ganz, ganz steil nach oben gegangen.
Weil es günstiger ist?
Am Ende des Tages ist es ein Kostenfaktor auch. Mhm. Was auch für Feuerbestattung spricht, ist, dass die Grabstelle kleiner ist und dass man halt nicht mehr so große Gräber pflegen muss. Wobei meiner Meinung nach der Trend aktuell sowieso schon zum pflegearmen Grab geht. Es gibt sowohl auf Friedhöfen, da wird die Urne dann unter einer Rasenfläche beigesetzt. Gibt es übrigens auch für Särge, wissen die wenigsten. Oder man geht dann direkt in Richtung einer Waldbestattung. Dort haben wir keine Gräber, keine Grabsteine, sondern dort dienen Bäume als Markierung der Bestattungsorte. Und um einen Baum herum können dann mehrere Urnen beigesetzt werden. Mhm. Aktuell gibt es noch ein ganz anderes Thema, was in aller Munde ist, und das ist die Reerdigung. Das ist eine Kompostierung von Verstorbenen. Mhm. Und dort wird der Verstorbene in einen Kokon eingebettet und in diesem Kokon wird er innerhalb von 40 Tagen kompostiert. Es hinterbleibt Humus, eine Menge zwischen 80 und 120 Kilo Humus. Und die Firma, die diesen Prozess hier in Deutschland vertreibt, hat sich das so ausgedacht, dass der Humus dann in einem Leinentuch in 20 bis 30 Zentimeter Tiefe auf einem Friedhof beigesetzt werden kann, weil es natürlich auch ein sehr nährstoffreicher Boden ist. Und aus diesem Boden können dann Pflanzen und Bäume wachsen. So zumindest in der Theorie. In der Praxis ist das sehr, sehr schwierig in Deutschland. Es gibt 3 Bundesländer, in denen das überhaupt erst geht. Das ist Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern. In allen anderen Bundesländern ist das so noch nicht zugelassen. Wir hatten Vor ein paar Monaten hätten wir fast die erste Reerdigung in Niedersachsen gemacht, sind dann am Ende an der Sargpflicht, an dem Sargzwang gescheitert. Und der Friedhof hat gesagt, ja, hier mit eurem Humus, das ist ja schön und gut, machen wir aber nicht, weil ihr habt keinen Sarg.
Das ist interessant, weil ich dachte, wenn ein Leichnam verbrannt wird, passiert das immer im Sarg.
Richtig. Und für mich ist es halt auch kein ganzer Verstorbener, den wir dort bestattet haben. Dementsprechend, nach meiner Auffassung, braucht man da gar keinen Sarg. Könnte man ja genauso gut argumentieren, nach einer Feuerbestattung, wir brauchen einen Sarg, um die Asche dort beizusetzen. Mhm. Aber wie gesagt, das ist die
Naja, da ist die Urne natürlich, ne? Also drumherum quasi, ja. Die Asche ist in der Urne.
Das ist die Rechtsauffassung des Friedhofs gewesen. Am Ende haben wir versucht, mit denen noch einen Kompromiss auszuhandeln. Wir haben gesagt, wir bestatten den Humus in einem Sarg, in normaler Tiefe, ja, aber am Ende ist es dann nichts.
Ist nichts geworden.
Nichts geworden. Es hat 6 Wochen gedauert. Das war für die Hinterbliebenen auch sehr nervenaufreibend, denn man möchte ja auch irgendwann abschließen.
Mm-hmm. Zu den Hinterbliebenen, wenn wir auf deren Seite schauen, da gibt es ja bestimmt die vielfältigsten Fragestellungen, mit denen sich trauernde Menschen oder vielleicht auch Menschen, die sich mit dem Tod auseinandersetzen, an sie wenden. Was sind die häufigsten Fragestellungen, die Ihnen so begegnen? Gibt es da Fragen, die so repräsentativ sind?
Ganz häufig hören wir die Frage, dürfen wir unseren Verstorbenen selbst anziehen, selbst waschen, selbst zurechtmachen? Und ja, das darf man. Verstorbene werden auch nicht über Nacht giftig. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, was wir eben besprochen haben. Mhm. Früher war es ganz normal, dass die Angehörigen die Verstorbenen selbst versorgt haben. Mhm. Mittlerweile ist das nicht mehr so normal. Die Menschen haben das verlernt, die wissen das gar nicht mehr, die haben Angst davor. Und wir freuen uns über jeden, der das selber machen möchte. Wir unterstützen die Menschen dabei, wir bieten das an, dass die Verstorbenen zu uns kommen können und dass wir mit denen gemeinsam die Verstorbenen waschen, anziehen, zurechtmachen. Und jeder Mensch, der sich traut, das muss man dazu sagen, das ist natürlich erstmal eine Hürde, sich damit auseinanderzusetzen. Jeder, der sich traut, geht mit einem ganz anderen Gefühl wieder zurück ins Leben. Der kann nämlich zu Recht sagen, ich habe den Tod gesehen, ich habe den Tod berührt. Und ich weiß, früher oder später werde ich auch dort liegen, aber so weit ist es noch nicht. Und bis dahin werde ich jeden Tag genießen.
Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine Maßnahme ist, sozusagen, um leichter Abschied nehmen zu können von den Verstorbenen. Ja. Raten Sie den Hinterbliebenen dann auch dazu? Weil oftmals besteht vielleicht die Scheu davor, einen Leichnam anzusehen oder sich dem Leichnam zu nähern. Vielleicht sehen Verstorbene auch anders aus, haben mit Sicherheit eine andere Ausstrahlung. Raten Sie dazu, den Leichnam auch sich anzusehen und damit auseinanderzusetzen?
Auf jeden Fall, wenn es der körperliche Zustand zulässt, das muss man natürlich dazu sagen. Mhm. Jeder Mensch ist unterschiedlich, sowohl im Leben als auch im Tod. Und wenn wir das Erstgespräch führen mit den Angehörigen, haben wir den Verstorbenen zumeist noch nicht gesehen. Deswegen das immer als Einschränkung. Wir versuchen dann so schnell wie möglich, den Verstorbenen zu uns zu überführen, schauen uns den körperlichen Zustand an und können dann eine Einschätzung abgeben. Aber immer. Es ist natürlich erstmal ein Schock, wenn man einen geliebten Menschen sieht, der dann dort liegt, steif, kalt, fahl im Gesicht. Aber meiner Meinung nach gehört dieser Schock, gehört zur Trauerbewältigung einfach mit dazu. Ich habe das selber miterlebt, als meine Mutter verstorben ist. Ich hatte für mich diese romantische Vorstellung, dass ich meine Mutter selbst wasche, selbst anziehe. Das war für mich ganz, ganz wichtig, dass ich das selbst mache. Ich konnte trotzdem 3 Tage nicht schlafen. Ich hatte Angst vor dieser Auseinandersetzung. Mhm. Und am Ende war es eine der besten Entscheidungen meines gesamten Lebens, dass ich mich damit konfrontiert habe, dass ich die Angst überwunden habe. Weil dadurch, dass ich meine Mutter so gesehen habe, dass ich sie so anziehen, zurechtmachen, versorgen durfte, habe ich für mich begriffen, das ist nicht mehr meine Mutter.
Ja.
Das war meine Mutter. Das ist die tote Hülle meiner Mutter. Und das hat es mir einfacher gemacht, loszulassen. Mhm. Und das hat man halt eben nicht, wenn man das von sich wegschiebt. Ja. Und was ich ganz häufig höre, wir möchten ihn so in Erinnerung behalten, wie wir ihn gekannt haben. Ja, das ist eine Schutzbehauptung. Manchmal bohre ich dann ein bisschen nach und sage, ja, wie haben Sie ihn denn in Erinnerung gehabt, Ihren Verstorbenen? Und kommen wir ins Gespräch und dann erzähle ich davon, dass man Mut braucht für diese Konfrontation. Aber das ist halt am Ende keine schreckliche Erfahrung ist. Mhm. Und man kann ja nur dadurch eigene Erfahrungen aufbauen, indem man mutig ist. Mhm. Die Menschen, die es gemacht haben, die sich getraut haben, sagen, super, danke, dass Sie mich unterstützt haben dabei. Danke, dass Sie die Fragen gestellt haben.
Das gehört sicherlich mit zu den Vorurteilen rund um das Thema Tod. Gibt es noch weitere Vorurteile, die weit verbreitet sind, wenn es um den Tod geht?
Ich habe da ein ganz, ganz praktisches Vorurteil, was häufig immer gefragt wird: Brecht ihr den Verstorbenen denn die Knochen, um sie anzuziehen?
Oha, ja.
Ja, ich würde halt auch gerne lachen, aber die Menschen meinen das wirklich bierernst. Und das hängt halt damit zusammen, dass es ja wirklich ein abgeschotteter Bereich ist. Es ist ja eine Blackbox, in der wir als Bestatter existieren und arbeiten. Und niemand traut sich mal zu uns zu kommen, zu sagen so, Ding Dong, erzähl doch mal, wie zieht ihr Verstorbene an? Mhm. Und long story short, nein, wir brechen keine Knochen, um Gottes Willen.
Na, wegen Totenstarre wahrscheinlich, weil die Menschen dann das sich so vorstellen.
Genau, genau. Aber auch die Totenstarre, das ist halt das ist keine Raketenwissenschaft. Ja. Totenstarre ist eine temporäre Blockade der Muskeln. Und das kann man ganz einfach rausmassieren. Ich in eine Starre im Arm zum Beispiel habe, beuge ich 2-3 Mal den Unterarm hin und her. Mhm. Zack, dann ist es gelöst. Wenn ich eine Totenstarre am Kiefer habe, kann ich das ganz einfach rausmassieren. Es ist ganz, ganz einfach. Man muss es halt nur wissen. Mhm. Und genau so machen wir es dann mit den Angehörigen auch, wenn wir die Verstorbenen zurecht machen. Gehen dann erst mal hin und sagen, so, ist das euer Verstorbener? Schaut mal hier, Hautfarbe ist ein bisschen blass. Manchmal gibt es auch Leichenflecken, sieht man zum Beispiel, wenn das Blut halt absinkt. Das erklären wir und dann schauen wir, ist Leichenstarre überhaupt vorhanden? Mhm. Das ist ja auch nicht bei jedem so. Wenn man zum Beispiel, wenn ein Fußballer auf dem Fußballplatz stirbt, der wird in den meisten Fällen keine Leichenstarre haben.
Weil er gerade in Bewegung war oder weshalb?
Richtig, genau, weil er in Bewegung war.
Aha.
Und eine Leichenstarre kommt vom Kiefermuskel aus, geht von oben nach unten bis zu den Zehenspitzen und löst sich nach ein paar Tagen dann wieder in umgekehrter Reihenfolge.
Präparieren Sie die Leichnamen auch?
Wir nennen das Ganze hygienische Versorgung. Mhm. Eine Präparation ist aus einer technischen Perspektive nochmal ein bisschen was anderes.
Ach so.
Aber zur hygienischen Grundversorgung gehört zum Beispiel das Verschließen der Körperöffnungen, Waschen und Desinfizieren des Verstorbenen, Anziehen, zurechtmachen, Verschließen von Wunden und Schminken halt auch. Wobei, da denken viele an My Girl. Das ist die Frage, die mir auch immer gestellt wird. Habt ihr die Verstorbenen bei euch im Keller? Schminkt ihr die so richtig mit Airbrush? Und da gibt es auch verschiedene Stile.
Ja.
Die Amerikaner machen es halt sehr amerikanisch. Ich sag mal so, die Amerikaner können Verstorbene so zurechtmachen, dass sie lebendiger aussehen als zu Lebzeiten. In Deutschland, in Europa sind wir da ein bisschen zurückhaltender. Es geht am Ende bei dieser hygienischen Versorgung und bei dem Schminken von den Verstorbenen darum, dass man das grausame, in Anführungszeichen, Bild vom Tod, dass man es zugänglicher macht und dass, wenn zum Beispiel eine unnatürliche Hautverfärbung ist, dass man da ganz leicht drüber pudert.
Ja.
Aber eigentlich lassen wir in 99% der Fälle die Hautfarbe so, wie sie war vom Verstorbenen. Ganz wichtiger Punkt ist das Verschließen des Mundes. Habe ich häufig, wenn wir Verstorbene aus Krankenhäusern abholen, der Mund, die Augen stehen offen. Mhm. Ja, was eigentlich schade ist, was wir auch immer wieder mit dem Pflegepersonal, mit Pflegedienstleitungen auch diskutieren, wo wir sagen, Leute, es wäre für euch ein Arbeitsaufwand von 10 Sekunden. Man nimmt ein Handtuch, rollt dieses Handtuch ein, legt es unter das Kinn und zack, ist der Mund verschlossen. Wäre ganz, ganz einfach. Und diese 10 Sekunden sollte jede Pflegekraft auch haben. Mhm. Und häufig nehmen Angehörige dann im Krankenhaus Abschied. Der Verstorbene geht durch 3-4 Hände. Und am Ende der Zivildienstleistende, der dann diese Abschiednahme dort vorbereitet, der sieht, okay, steht der Mund offen, weiß aber gar nicht, was das bedeutet und hat auch nicht das Know-how, diesen Mund zu verschließen. Für die Angehörigen ist das ein bedrückender Anblick.
Ja.
Weil die kennen ihren Verstorbenen so nicht, mit sperrangelweit offenem Mund. Und das kann natürlich belastend sein.
Können Sie das trotzdem Tage später auch noch richten?
Ja, natürlich.
Ja.
Also ich sag mal so, im Worst Case geht der Mund auf und dann tritt die Leichenstarre ein. Und dann muss man natürlich die Leichenstarre wegmassieren und kann dann den Mund verschließen.
Mhm.
Wobei da gibt es auch innerhalb der Community Diskussionen schon drüber, ob man den Mund überhaupt noch verschließen darf. Oder sollte. Am Ende ist es ein chirurgischer Eingriff. Und wenn wir mit Angehörigen, Verstorbene gemeinsam zurechtmachen, erklären wir das halt immer. So, da liegt euer Verstorbener, der Mund ist jetzt auf. Das ist deswegen so. Und wir haben jetzt folgende Möglichkeiten. Wir könnten nach dem Lehrbuch gemeinsam den Mund verschließen. Das macht man mit so einer kleinen gebogenen Nadel. Es wird vernäht. Ich gebe zu, das ist kein schöner Gedanke. Oder aber wir lassen den Mund einfach auf. Das ist halt elementar wichtig, dass Sie es erklären können.
Ja, sowieso alles ansprechen ist wahrscheinlich das Wesentliche in der Situation. Überhaupt, wenn Sie zu Angehörigen gehen, die gerade einen geliebten Menschen verloren haben, wie bekunden Sie Beileid?
Ich würde gerne erstmal noch mal ein bisschen weiter ausholen zum Thema alles ansprechen.
Ja.
Vielleicht können wir da noch einen kleinen Einschub machen.
Ja.
Früher hat man gesagt, man könne das den Angehörigen gar nicht zumuten, mit denen offen und transparent umzugehen. Da seien die gar nicht aufnahmebereit für. Und das würde sie, die Antworten würden sie verstören teilweise.
Mhm.
Meine Erfahrung ist genau das Gegenteil.
Ja.
Je offener, je transparenter sie mit einem Menschen umgehen, umso eher kann er es halt auch verstehen. Und ich möchte, dass meine Angehörigen, dass meine Angehörigen von uns über alles informiert werden,
ja,
damit sie nämlich eine gute Entscheidung auch treffen können.
Ja.
Das ist mir ganz, ganz wichtig.
Mhm.
Das war die Frage nochmal.
Thema Beileidsbekundung.
Ah, genau.
Da hatten wir ja im Vorfeld drüber gesprochen, dass Sie sagten, also die Anteilnahme über herzliches Beileid auszudrücken, ist im Prinzip nicht angemessen oder ist es nicht Ihre Art, Beileid auszudrücken.
Ja.
Warum nicht?
Ich finde es übergriffig.
Mhm.
Ich finde es ehrlich gesagt übergriffig. Und da hatte ich vor Jahren mal ein Erlebnis, wo ich in einer größeren Runde saß mit 6 Angehörigen. Da kam jemand rein und ging dann von Angehörigen zu Angehörigen, dachte, mein Beileid, mein Beileid, mein Beileid, mein Beileid, mein Beileid.
Das ist so eine Plattitüde dann.
Ja, es ist stumpf, es bedeutet nichts. Und wenn bei mir jemand reinkommt ins Büro und sagt, ich habe einen Sterbefall, ich weiß ja gar nicht, ob der trauert, ich weiß ja gar nicht, wie der trauert.
Mhm.
Wenn es zum Beispiel ein Fall war, da hat jemand seinen Opa verloren, der 10 Jahre Krebs hatte, unglaubliches Leid erfahren musste. Wenn Sie dem mit herzliches Beileid kommen, der sagt, nee, brauchen Sie nicht, danke.
Mhm.
Weil der ist schon,
das ist eigentlich eine Erlösung gewesen.
Der ist viel, viel weiter in seiner Trauerbewältigung. Da wird die Trauerbewältigung nämlich auf die Lebzeit vorgezogen. Da fangen Sie an zu trauern, wenn Sie die Diagnose bekommen. Und wenn dann die Bestattung ist, sind Sie gelöst. Und das sind dann auch Fälle, wo wir lebendige Trauerfeiern machen.
Ja.
Häufig habe ich auch Menschen, die dann anrufen zumeist, gerade vorgestern wieder jemanden am Telefon gehabt, gesagt, ja, es ist nicht mein Vater, der da verstorben ist, es war mein Erzeuger.
Mhm.
Und das heißt, da ist auch eine Entfremdung. Und wenn Sie dann mit dieser vordergründig empathischen Formel mein Beileid kommen, dann wird er auch sagen, was wollen Sie überhaupt von mir?
Brauche ich nicht.
Ich brauche das nicht, ich habe den gar nicht geliebt. Wir hören erstmal zu. Wir versuchen nicht irgendwas überzustülpen. One size fits all. Das gilt nicht bei Bestattern, das gilt bei Menschen halt auch nicht.
Ja. Aber das ist wahrscheinlich die Unsicherheit von vielen Menschen, die eben, wie wir schon besprochen haben, nicht so häufig die Gelegenheit haben, mit diesem ganzen Thema in Berührung zu kommen und die dann einfach nicht wissen, was sie sagen sollen und in der Situation vielleicht auch eine gewisse Ohnmacht empfinden.
Ja.
Nichts falsch machen möchten.
Ja.
Und zu diesem Thema auch die Frage, gibt es überhaupt Regeln in Bezug auf Bestattungen? Also traditionell ist es ja so, dass Menschen zu Bestattungen beispielsweise dunkel gekleidet sind oder zumindest in gedeckten Farbtönen, dunkelblau oder grau oder so weiter, erscheinen. Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Oder wie erleben Sie das von Ihren Kunden? Oder besprechen Sie das auch im Vorfeld?
Also in meiner Brust schlagen 2 Herzen.
Mhm.
Auf der einen Seite machen wir natürlich sehr lebendige Trauerfeiern, wo wir auch das Thema schwarz oder dunkel, wo wir alles in Frage stellen. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass die bürgerliche Bestattungskultur schon noch ihre Daseinsberechtigung hat. Und wenn wir auf Friedhöfen sind, tragen wir als Bestatter immer schwarz. Schwarzer Anzug, weißes Hemd, schwarze Krawatte. Hier in Hannover trägt man einen Zylinder mit weißen Handschuhen. Das ist aber regional stark unterschiedlich. Und es hat durchaus noch seine Daseinsberechtigung, weil es ja auch Wertschätzung nach außen transportiert.
Kann ein Zeichen von Respekt auch sein.
Ja.
Ne?
Und es schweißt die Gemeinschaft zusammen.
Mhm.
Und das besprechen wir mit Angehörigen. Sagen, früher hat man es so gemacht, alle haben schwarz getragen. Müssen wir aber auch nicht. Wir können auch eine Trauerfeier machen, die bunt ist, wo die Leute bunte Sachen tragen, Lieblingssachen tragen, kurze Hosen tragen, bunte Hemden tragen. Kann man alles machen.
Mhm. Wie ist das mit Kindern? Sollte man das Thema ganz offen auch mit kleinen Kindern besprechen?
Unbedingt. Je früher, desto besser. Mhm. Also man hat es halt in Deutschland lange versucht, von Kindern fernzuhalten, dieses Thema. Ich hatte vor ein paar Monaten ersten Fall mit der Familie alles besprochen. Und die fragten dann, ob es denn ratsam sei oder ob man die Tochter denn mitbringen könne. Ich fragte, wie alt ist denn ihre Tochter? Und die sagten, ja, sei 17. Da habe ich die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und habe gesagt, Leute, dann ist es allerhöchste Zeit. Es geht nicht darum, die Welt auf die Kinder vorzubereiten, sondern man sollte die Kinder auf die Welt vorbereiten. Und jeder Sterbefall ist immer eine Chance auch, dass Kinder dort lernen können. Und erfahrungsgemäß gehen Kinder viel positiver mit dem Tod um als Erwachsene. Mhm. Wir haben das so häufig schon gehabt.
Keine Vorbehalte.
Keine Vorbehalte. Mhm. Die schleppen halt nicht diesen Rucksack von negativen Emotionen mit sich herum, der uns halt im Laufe unseres Lebens erst antrainiert, mitgegeben wird. Mhm. Wir haben das so häufig schon gehabt. Am offenen Sarg, die Erwachsenen waren traurig. Dann kommt das Enkelkind an, 5, 6 Jahre und sagt, Mama, Papa, ihr müsst nicht traurig sein. Opa ist jetzt im Himmel.
Mhm. Genau. Mhm.
Und außerdem ist es so, wenn man sich mal vorstellt, die Eltern sind traurig, die weinen. Und das Kind fragt, was ist denn los? Die Eltern sagen, das sagen wir denen nicht, da bist du zu klein für. Das Kind spürt, dass dort was nicht richtig ist. Das Kind kann Schuldgefühle sogar entwickeln und denkt dann, es sei selbst schuld an dem Tod, weil es dort ausgeschlossen wird. Deswegen bitte Kinder immer mit ins Boot holen.
Sie haben hier in Hannover an Ihrem Standort in Linden eine Galerie, die sich auch mit dem Thema Tod auseinandersetzt, beziehungsweise das Thema Tod künstlerisch aufarbeitet. Was ist die aktuelle Ausstellung, die Sie dort haben?
Aktuell haben wir eine Ausstellung von Sigrikur Berg hängen, Einfach alles. Eine sehr lebendige Ausstellung, denn bei uns in der Galerie geht es nicht nur um den Tod. Es ist die Galerie vom Anfang und vom Ende. Mhm. Und wir beleuchten beide Pole, sage ich mal, weil ich der Meinung bin, dass es schon dazugehört. Man kann nicht den Tod losgelöst betrachten. Das greift zu kurz.
Hm. Das ist Ihre Art, mit dem Thema Tod in Verbindung zu treten, also mit dem Thema Leben, aber eben auch mit dem Thema Tod und die Berührungsängste abzubauen, genauso wie das Death Café, wo Sie auch Unterstützer sind. Genau. Und was ist der Sinn des Death Cafés?
Death Café ist ein monatlicher Gesprächskreis, den wir bei uns in den Räumlichkeiten abhalten, wo Menschen zusammenkommen, um über den Tod zu sprechen. Das können Menschen sein, die gerade einen Verlust erlitten haben. Das können Menschen sein, die einfach so interessiert sind. Das können Menschen sein, die für sich selbst vorsorgen möchten. Die kommen dort zusammen. Gibt es auch viele Menschen, die mit dem Tod beruflich zu tun haben. Das ist immer eine unglaublich spannende Diskussion dort, wenn man aus verschiedenen Perspektiven aufeinander zukommt.
Mhm. Abschluss habe ich noch eine Frage, die vielleicht so ein bisschen in das Poetische reingeht. Ich habe gelesen im Vorfeld, dass wenn jemand verstirbt, es zu einem Ritual gehört, dass man das Fenster öffnet, dass die Seele rausgehen kann. Ja. Ist das so? Frage 1 und Frage 2. Gibt es noch weitere Rituale, die vielleicht so ein bisschen spirituellen Bezug haben?
Ja, also das Öffnen des Fensters sieht man auch in der heutigen Zeit immer noch. Selbst in verstorbenen Hallen ist es so, dass dort, ich habe eine kleine dörfliche Verstorbenenhalle in der Region Hannover im Hinterkopf, das ist ein kleines Kippfenster, das ist immer offen. Das finde ich so süß, ja. Immer wenn ich da bin. Eigentlich ist es ja, wird dieser Raum eingerichtet von Profis, von einem Friedhofsamt, von Menschen, die tagtäglich damit zu tun haben. Und trotzdem, es ist ein kleiner emotionaler Reminder, ja, dass wir eben doch emotionale Wesen sind. Das finde ich schön. Was wird in Hospizen immer noch praktiziert, auch wird in Altersheimen praktiziert, wird in Heimen praktiziert, wird zu Hause praktiziert. Ich finde, es ist eine schöne Tradition und ich freue mich immer, weil es auch ein Icebreaker ist, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen.
Ja.
Und es gibt, wenn es Angehörige sind, es gibt den Angehörigen Kraft auch, weil sie ein Ritual haben, wo sie sich dran festhalten können.
Das ist schön.
Was man sonst macht, Spiegel abhängen, Uhren anhalten, das sind so die Rituale, die mir da spontan noch einfallen. Aber leider ist es so, dass diese alten Rituale immer mehr in Vergessenheit geraten.
Ja, unser Ziel war es, hier dem Thema Tod ein bisschen näher zu kommen und den Impuls zu bieten, dass man sich damit etwas besser auseinandersetzen kann. Und ich glaube, es ist gut gelungen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und dass Sie heute hier zu Besuch waren.
Von Herzen gern.
Und auch dafür natürlich, dass Sie Ihre persönlichen Erfahrungen geteilt haben. Vielen Dank.
Ja, das ist für mich eine Leidenschaft. Das ist für mich wirklich meine Mission, dass wir dieses Thema, was uns alle früher oder später betreffen wird, wieder auf die Agenda setzen. Und zwar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern als freundschaftliche Einladung. Leute, macht euch Gedanken. Wir alle werden sterben. Die Frage ist nicht ob, sondern wann.
Wann?
Und je früher man sich damit auseinandersetzt, je früher man das für sich selbst auch akzeptiert, umso unbeschwerter und sorgenfreier lebt man. Meine Meinung.
Vielen Dank, Sven Friedrich Cordes, für das Gespräch.
Dankeschön.
Das waren schöne Schlussworte von Sven Friedrich Cordes. Damit hat er neben der Motivation, den Tod zu enttabuisieren, ein schönes Plädoyer für das Leben gehalten. Genau das ist auch unser Anliegen. Indem wir uns frühzeitig mit solchen Themen auseinandersetzen, können wir das Leben im Hier und Jetzt bewusster genießen. In diesem Sinne, auf das Leben!
Darauf stoßen wir an.
Prost!
Auf uns!
Auf uns!
Und das Leben!
Cheers!